Ja, und Raimund, wir reden heute nicht einfach nur über irgendeinen Börsengang. Also wir reden über einen Börsengang, so viel muss man vielleicht am Anfang mal sagen, aber das ist nicht irgendeiner. Viele sagen, das ist der größte, den es jemals gab. Und wahrscheinlich gibt es irgendwann noch größere, aber Stand jetzt wäre das der größte aller Zeiten. Was steckt hinter diesem Überschriftenchaos? Ist das wieder typische Börsenübertreibung oder ist da tatsächlich diesmal was dran?
Nein, es ist wirklich der Grübatz, der größte Börsengang aller Zeiten und das ist auch klar, der muss ja von Elon Musk kommen, der macht es ja nicht unter,
logisch,
unter dem Grübatz. Logisch.
Wer, ne, sonst?
SpaceX, ja genau. Also SpaceX könnte tatsächlich jetzt ein Emissionsvolumen, ein Börsengang ist ja geplant, Roadshow startet am 4. Juni, Preisfestsetzung am 11. Erster Handelstag an der Nasdaq voraussichtlich 12. Juni. Und das wird ein Riesending, 75 Milliarden ungefähr Dollar, also Aktien im Wert von 75 Milliarden Dollar sollen an die Börse, an der Börse direkt verkauft werden. Und damit wird auch der bisherige Rekordhalter Saudi Aramco, heißt der. Ja, das war schon im Jahr 2019, als der an die Börse ging. Das ist der saudische Ölkonzern. Der kam so auf mehr als 20 Milliarden. Also das ist dann ungefähr das Dreifache von Saudi Aramco. Und das ist tatsächlich was Gigantisches. Interessant übrigens, im Rahmen dieses Börsengangs, es war ja spekuliert worden, der Elon Musk ist, nee, abergläubisch ist er nicht, aber er glaubt wohl an Astrologie. Und da hat man eigentlich gedacht, naja, so 8. 9. Juni würde der Börsengang kommen, weil da ist eine ganz besondere Jupiter- und Venus-Konstellation. Die stehen da in einem ganz speziellen Verhältnis und das soll ungefähr Erfolg bringen. Aber jetzt hat er offenbar das nicht so umsetzen können oder auch wollen, keine Ahnung. Jetzt ist es ein bisschen nach hinten verschoben.
Da steckt immer noch ein bisschen mehr hinter bei dem Kerl, ne? Das ist schon spannend. Also der Erfolg gibt ihm im Zweifel recht und das, was dann da drum gesponnen wird, das macht es ja umso interessanter. Aber die Zahlen sind schon krass, Raimund, oder? Und die Bewertung klingt ja eigentlich fast noch verrückter.
Ja, das muss man mal jetzt erklären, wieso Bewertung. Also klar, 75 Milliarden, das sind nur die Aktien, die dann auch an der Börse platziert werden. Das Unternehmen insgesamt hat ja viel, viel mehr Aktien dann ausgegeben, SpaceX. Und da hält ja auch Elon Musk die Mehrheit davon. Und alle Aktien, also die dann an der Börse sind und die dann auch noch andere halten, die sollen dann zu dieser Bewertung, die da geplant ist, 1,75 Billionen Dollar schwer sein. Das wäre also mehr als viele große DAX-Konzerne zusammen wert sind und SpaceX würde damit praktisch sofort in die absolute Weltliga der Börse aufsteigen, also ungefähr in der Größenordnung, die werden sie nicht ganz erreichen, aber so ungefähr so Apple, Nvidia, Microsoft oder Google Alphabet, wie sie da heißen. Das ist so eine Liga, in die Elon Musk möchte.
Ja, selbstverständlich. Das Mindestmaß für ihn wahrscheinlich. Reichster Mensch der Welt, der dann noch reicher wird und der dann eine unfassbare Marke knackt, weil er wäre der erste Billionär der Welt, wenn das alles hinhaut, oder?
Wenn das hinhaut. Ich bin gespannt, ja. Mal gucken.
Bist du skeptisch?
Nein, nein, nein. Ich glaube schon, dass am Anfang auch diese Börsenbewertungen erreicht werden. Wie es nachher weitergeht, da muss man natürlich dann sehen, das ist ganz klar. Aber da reden wir sicherlich auch noch drüber.
Ja. Ja, wobei viele bei SpaceX, lass uns mal ein bisschen auf die Inhalte gucken, ne? Also da denkt man an Raketenstarts, klar, damit macht er ja auch immer wieder dann die Runde und die Bilder sehen wir auch zum Beispiel bei uns bei NTV, sieht ja auch alles sehr spektakulär aus, aber steckt noch mehr drin?
Na klar, also es ist nicht nur die Raketenstarts, obwohl da jetzt auch wieder wichtige Tests anstehen. Also das Herzstück ist klar und das ist ja inzwischen überall auch publik gemacht worden, ist ja Starlink, also dieses weltweite Satellitensystem, dieses Internetnetzwerk, über Satelliten kann man da ins Internet gehen, hat jetzt auch wohl im Iran-Krieg eine wichtige Rolle gespielt, im Ukraine-Krieg sowieso schon lange, die Ukrainer, die dürfen darauf ja zurückgreifen, dann haben es die Russen sich irgendwie gekapert und dann hat es Starlink wieder verhindert, also das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Ding und das macht jetzt schon 80% des gesamten Konzernumsatzes von SpaceX aus. Die haben da mittlerweile wohl so rund 10.000 Satelliten im All, natürlich kleinere, aber immerhin, das ist doch was. Aber auch was man sagen muss, 80% des Umsatzes, SpaceX selbst macht wohl noch Verlust.
Ja, genau, da sind nämlich Zahlen rausgekommen und da wundert man sich ja doch schon. Aber wird den ganzen Hype nicht trüben? Ist das dann eigentlich einfach relativ Wurst, dass die noch Verlust machen?
Ja, natürlich. Denk mal an Amazon zum Beispiel. Die haben ja jahrelang am Anfang Verlust gemacht und wurden trotzdem an der Börse gehypt. Also ich glaube, das tut zumindest zu Beginn einem gewissen Hype keinen Abbruch.
Okay, jetzt hast du ein bisschen mal erklärt, was da passiert inhaltlich. Also nochmal zusammengefasst, das heißt, diese Raketen dienen dazu, das eigene Internetnetzwerk ins All zu bringen.
Unter anderem, richtig. Die sind ja so eine Art Infrastrukturmaschine hinter dem eigentlichen Geschäftsmodell. Also SpaceX transportiert dann die eigenen Satelliten selbst ins All. Und das macht es dann auch ein bisschen günstiger, als es, wenn es andere Anbieter für SpaceX machen würden. Und dadurch entsteht, das ist Meinung der Analysten, tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil für SpaceX.
Okay, und dann haben wir quasi ein viel größeres Unternehmen als nur ein reines Raumfahrtunternehmen.
Genau, das sind, ist ja gleichzeitig dann auch so ein Telekommunikationskonzern mit Starlink, ne, ein Infrastrukturbetreiber, ein Datenunternehmen, ein KI-Player sowieso, denn die KI-Firma von Elon Musk ist ja auch jetzt in dieses Unternehmen eingebracht worden und der Elon hat natürlich viele, viele Pläne, was er alles so im All noch vorhat.
Ja genau, Stichwort Mars, aber du hast es gerade schon angedeutet, wie groß ist das Geschäft tatsächlich?
Naja, der Umsatz von SpaceX, der lag zuletzt bei rund 18,7 Milliarden, also knapp 19 Milliarden Dollar im Jahr. Gleichzeitig muss man aber auch auf eine andere Seite der Geschichte schauen, denn trotz dieser enormen Erlöse, und ich hatte es ja gerade erwähnt, macht SpaceX Verlust von fast 5 Milliarden Dollar. Das liegt halt vor allem an diesen gigantischen Investitionen in KI und andere Technik.
Klingt aber am Ende nach dem typischen Musk-Prinzip, maximal investieren, maximal skalieren.
Genau, der denkt ja nicht in Quartalen, dieser Elon Musk, sondern oft, ja sogar Jahrzehnte im Voraus, Stichwort Mars, das ist vielleicht sogar mehr als Jahrzehnte, können wir nochmal auch gleich drüber sprechen. Und viele klassische Manager, die würden ja bei solchen Verlusten, 5 Milliarden immerhin, sofort auf die Bremse treten, aber Musk, der macht das Gegenteil, investiert noch aggressiver. So hat das übrigens auch Amazon gemacht und die haben damit letztlich auch Erfolg gehabt.
Aber sind die Anleger einfach nur blind und feiern den Kerl, weil er so tolle Ideen hat? Oder gibt der Erfolg ihm recht am Ende? Also wie ist dieser Hype zu erklären?
Naja, ob das jetzt dieses Projekt, dieser Gröbatz, der größte Börsengang aller Zeiten, ob der erfolgreich ist, der Börsengang vielleicht noch, aber ob dann SpaceX erfolgreich sein wird über die nächsten Jahrzehnte, steht noch in den Sternen. Die Chancen sind vorhanden und genau das ist ja auch das, was diesen Hype eventuell mit befeuert, nämlich der Elon, der verkauft Visionen im Emissionsprospekt. Da spricht er offen auch über einen Rohstoffabbau auf Asteroiden, über Energiegewinnen auch nun auf dem Mond oder auch über dauerhafte menschliche Kolonien auf dem Mars. Naja. Tatsächlich klingt eigentlich eher wie Science Fiction, oder?
Total. Und wir haben ja auch schon mal über Gold im Weltall gesprochen. Auch das ist ja eine ganz, ganz unerschöpfliche Quelle gefühlt, was da an Rohstoffen ist. Also der Gedanke ist gar nicht verkehrt. Aber ich fand's geil. Der hatte auch tatsächlich als Begründung diesen Rückbezug auf die Geschichte der Erde und auch am Ende auf die Dinosaurier gebracht, ne?
Ja, wir sollen nicht das gleiche Schicksal erleiden wie die Dinosaurier, wenn irgendein Asteroid wieder auf die Erde knallt und dann sollen bis dahin die Menschen zum Beispiel auf dem Mars leben können. Aber mal ehrlich, Etienne, möchtest du auf dem Mars leben? Unter welchen Bedingungen auch immer? Keine Ahnung. Also ich kann mir das jetzt nicht so prickelnd vorstellen, aber man kann damit natürlich eine Geschichte befeuern. Und ja, nicht nur damit, der hat ja noch viel mehr vor, dann sagt er auch, ja, da kann man ja auch ganze Kraftwerke im Weltall bauen, man kann die KI-Rechenzentren ins Weltall schießen mit Vorteilen, da brauchen wir sie nicht so zu kühlen und die Energie ist dort viel leichter, die Sonnenenergie viel leichter umzusetzen. Klar, da gibt es dann natürlich auch Gefahren auf der anderen Seite, da gibt es dann vielleicht die Strahlungen, die sich mit der Elektronik nicht so vertragen, da gibt es Weltraumschrott, was diesen KI-Rechenzentren gefährlich werden könnte, da gibt es anderes. Aber das ist ja völlig egal. Hauptsache, der haut sowas mal raus und dann hat das offenbar zumindest bei vielen, vielen Anlegern weltweit erstmal die Konsequenz, dass sie sagen, naja, klingt ja gut, könnten wir doch einmal investieren.
Ja, du brauchst einen, der vorangeht und es maximal überzeugend verkauft. Plus die Frage ja auch, unter welchen Bedingungen wollen wir dann noch auf der Erde leben und freuen wir uns dann nicht über eine Alternative auf dem Mars? Dann ist wieder die Frage, wer kann das überhaupt machen? Im Zweifel er selbst, weil er viel Geld hat. Ganz anderes Thema, ist das jetzt Größenwahn oder ist dann doch viel Realistisches hinter dem, was er so erzählt?
Ja, es ist tatsächlich ein Teil Größenwahn, kann man sagen. Aber ein Größenwahn, der mit durchaus auch aus wissenschaftlicher Sicht wohl, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber wenn ich mal mit Wissenschaftlern spreche, die zumindest sagen, naja, das zumindest ist alles rein theoretisch möglich. Also warten wir es ab.
Technisch gesehen, ganz wichtiger Punkt, den er da natürlich nach vorne gebracht hat, diese wiederverwendbaren Raketen. Ist das ein Wendepunkt und wie kann man das einschätzen?
Das wäre, wenn das glückt, da gibt es ja jetzt auch demnächst wieder einen nächsten Test, also das wäre tatsächlich ein riesen Kostenersparnis. Bisher wird es ja in den Weltraum geschossen alles und ist dann kaputt nachher. Er hat ja schon Raketen mal auch wieder auf die Erde zurückgebracht, das soll jetzt auch wieder nochmal in größeren Dimensionen getestet werden und dann sollen aber auch ganze Raumkapseln, die quasi in den Weltraum geschossen werden, dass die genauso wiederverwertet werden können. Also wenn das gelingt, ist das auf jeden Fall ein Riesenkostenvorteil.
Ja gut, ich meine, das erklärt ja im Prinzip auch, also so viel Sachen, die da die Fantasie anregen, wenn man das hört und drüber nachdenkt. Ist das der Grund, dass die gesamte Space Economy tatsächlich gerade boomt?
Richtig, die ganze Raumfahrtindustrie, die verändert sich wirklich gerade und zwar richtig auch grundlegend. Früher haben da ja staatliche Programme dominiert, NASA, ESA, kennen wir ja alle. Heute, und auch die Russen und Chinesen, alles staatlich gelenkt, heute drängen immer mehr private Unternehmen in diesen Markt. Und gleichzeitig sinken dann die Kosten, Satelliten werden auch kleiner und leistungsfähiger und neue Geschäftsmodelle entstehen.
Ja, ESA Aerospace aus Deutschland zu nennen, die sind ja auch auf dem Weg nach oben und versuchen sich da auch und vielleicht ja auch, um Europa unabhängiger werden zu lassen, mit Blick auf SpaceX. Aber die
hat bisher nicht so richtig geklappt,
ja,
wenn man darüber berichtet.
Genau.
Die Rakete ist ja wieder ins Meer gestürzt und der letzte Start auch nicht so geglückt. Aber ich habe, das ist übrigens auch interessant, ich habe mich mal erkundigt, ich dachte, warum alle schießen Raketen ins All? Und wir kriegen das nicht hin und das wird ja noch teilweise als Erfolg gekauft. Was ist das eigentlich? Aber da hat man mir erklärt, ja, die Technik, nach der das hier gemacht wird, ist eine ganz andere als diese Raketen, die da jetzt ins All geschossen werden. Und die Technik ist eine viel günstigere und auch eine viel flexibler und schneller einsetzbare. Und wenn das gelingt, das wäre eben dann auch die Revolution. Also vielleicht wundern sich einige, so wie ich auch, warum wir keine Rakete ins All kriegen von ESA Aerospace. Aber das ist wohl der Grund, das ist eine völlig andere Technik. Und die muss einfach nur jetzt getestet, entwickelt werden. Und wenn das dann gelingt, sind wir vielleicht auch vorne mit dabei.
Und das ist schlecht für Elon Musk, kann das gefährlich werden?
Keine Ahnung, aber der wird sicherlich auch in der gleichen Richtung auch forschen und entwickeln. Also ich glaube, Elon Musk lässt sich so schnell nicht die Butter vom Brot nehmen. Aber man kann zumindest mit, der Weltraum ist riesig und auch, ich glaube, das Interesse am Weltraum, auch das Weltraumgeschäft ist riesig. Ich glaube, da ist auch Platz für noch ein deutsches Unternehmen. Apropos, nicht nur ein deutsches, es gibt ja schon Deutsche, die auch dabei sind. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da draußen von der Firma OHB gehört habt oder du, Etienne.
Nee, das sag ist noch ja mal.
Eine richtig deutsche Raumfahrtunternehmung. Ein deutsches Raumfahrtunternehmen. Das gibt es schon jahrzehntelang und ist auch nicht unerfolgreich. Man macht auch offiziell an diesen wichtigen Programmen von der ESA mit und bei der NASA. Die waren auch jetzt bei dieser Mondmission dabei, bei der Artemis, haben sie auch Dinge zugeliefert. Aber die natürlich, und wenn man sich jetzt mal den Aktienkurs von OHB anschaut, das ist gigantisch. Das ist eine Firma aus Bremen. Der ist raketenartig in die Höhe geschnellt. Und die Bewertung ist jetzt also wirklich jenseits von Gut und Böse. Also eine riesig, riesig hohe Bewertung im Vergleich zu den Gewinnen, die machen. Aber die machen immerhin schon Gewinne, während ja SpaceX noch keine macht. Aber trotzdem, ich glaube, über das 100 bis 150-fache des Jahresgewinns wird da jetzt eingepreist. Es ist eine hohe Bewertung, aber OHB, wer es noch nicht gehört hat, guckt euch mal den Chart an. Der ist jetzt so raketenartig gestiegen, steht bei 650 Euro. War vor ein paar Jahren noch unter 100 Euro. Ach, was heißt paar Jahren noch? Vor 2 Jahren unter 100 Euro. Also da tut sich einiges. Aber jetzt nicht einsteigen, das ist keine Aktienempfehlung. Solche Raketen, die gehen auch gerne mal wieder in die andere Richtung.
Schön. Ja, gut, dass du das erwähnst. Also quasi das Rheinmetall der Space Economy. Aber ich finde, also das ist, beschreibt es ja total gut, dass da gerade wirklich ein Hype ist und dass ein riesen Augenmerk auch drauf geht. Aber auch einfach, weil es ja schon so extrem wichtig für unseren Alltag auch ist. Ne? Ich meine, du hast eben die Szenarien im Krieg genannt mit Starlink und Co. Aber auch wir nutzen ja all das, was da schon passiert im Alltag.
Definitiv. Viele von uns merken gar nicht, wie abhängig unser Alltag auch längst von der Raumfahrttechnik ist. Satelliten, ja, die liefern das Internet. Wir haben über Starlink gesprochen. Navigationsdaten sowieso, ganz klar. Das wissen wir inzwischen auch. Wetterdaten auch. Kommunikation, Erdbeobachtung, Sicherheitsinfos, ganz großes Thema auch. Also ohne Satelliten würden heute, ja, wird ein erheblicher Teil der Weltwirtschaft schlichtweg nicht mehr funktionieren.
Ja, du hast es gesagt, Navi beim Flugverkehr, in der Schifffahrt, Wetterprognosen, Landwirtschaft, ne, Katastrophenschutz ja auch. Versicherung und Stadtplaner arbeiten auch schon mit Satellitendaten, klar, ist ganz wichtig für die. Und dann haben wir ja noch KI demnächst, ne? Das heißt, diese Daten, die werden dann noch viel wertvoller werden.
Ja, die kann dann auch gigantische Datenmengen, die aus dem All mitgeliefert werden, auswerten und ich denke, völlig neue Anwendungen entwickeln. Deshalb verschmelzen ja auch irgendwie gerade auch so Themen wie Raumfahrt, Datenwirtschaft, KI immer stärker.
Ja, und du hast es eben gesagt, der Elon Musk hat mal ganz smart noch vor ein paar Monaten sein eigenes KI-Unternehmen einfach mal da reingeballert in dieses Gesamtkonstrukt, was wir da jetzt haben.
Genau. SpaceX wurde ja bereits mit dem KI-Unternehmen von Elon Musk XAI, also geschrieben XAI, verschmolzen. Deshalb hält er tatsächlich auch diese Millionen an SpaceX-Aktien der Elon Musk und Analysten spekulieren dann auch schon mal über eine spätere Fusion. Achtung, von Tesla und SpaceX. Also das wäre dann so ein richtig, richtig gigantisches Unternehmen. Über diese Spekulation habe ich tatsächlich auch schon vor einem Jahr oder anderthalb Jahren mal was gelesen, habe sie dann wieder ein bisschen verworfen, aber dem Elon Musk ist es durchaus zuzutrauen, dass der beides, dass der die eher erdgebundene Tesla auch in diese eher raumfahrtgebundene SpaceX einbringt. Warten wir mal.
Ja, wenn er jetzt eh nur noch Roboter bauen will, dann haben die demnächst noch so ein Jetpack und dann ab nach oben. Ne? Das könnte natürlich passieren.
Jo.
Also ein ganzes Musk-Ökosystem im Prinzip.
Richtig. KI, Robotik, Satelliteninternet, autonomes Fahren, Energieversorgung, Raumfahrt, die wachsen eben alle zusammen und Musk ist da vorne mit dabei. Man kann ja wirklich viel an ihm kritisieren, ich auch. Vieles, was er macht, ist Banane, aber vieles, was er macht, ist offenbar auch nicht so dumm. Und er versucht tatsächlich dann wirklich jetzt große Teile der künftigen Infrastruktur gleichzeitig zu kontrollieren. Welche Gefahren das wiederum birgt, Machtkonzentration und so weiter und so weiter, das sei jetzt erstmal dahingestellt, darüber reden wir sicherlich ein andermal
auch. Und auch er wird wahrscheinlich irgendwann den Zahn der Zeit vielleicht spüren und sicherlich noch einiges erreichen wollen in seinem Leben. Also der ist, glaube ich, auch motiviert, hier nochmal richtig was hinzulegen. Also ist nicht alt, ne? Nicht falsch verstehen, aber trotz alledem. Ich glaube, da macht er sich auch schon Gedanken drüber. So, aber dann fand ich auch noch spannend, Rechenzentren, bei uns kennen wir KI-Rechenzentren, die brauchen viel Platz, die brauchen viel Strom. Und jetzt wird auf einmal auch noch über solche Dinger im All gesprochen, Raimund. Ist das total abartig, vollkommen verrückt oder macht das vielleicht sogar Sinn?
Ich hatte es ja schon erwähnt, also wissenschaftlich kann ich das nicht einschätzen. Ich bin Ökonom und Finanzexperte, aber tatsächlich, natürlich ist die Energie, die Sonnenenergie, ich habe es auch schon erwähnt, ist da oben noch günstiger zu kriegen. Die Kühlung ist nicht so wichtig wie hier auf der Erde. Das sind ja beides ganz wichtige Themen bei KI-Rechenzentren. Aber die Gefahren sind natürlich auch da. Die Kosten erstmal riesig hoch, solche Rechenzentren im All zu machen. Wer weiß, ob die Strahlung dann irgendwie die Technik behindert, ob Weltraumschrott da rumfliegt. Und das ist ja auch eine Sache, die können dann diese Rechenzentren beschädigen. Also da gibt's auch viele Fragezeichen. Aber eben auch das ist ein Narrativ, das mit dem Börsengang von Elon Musk von SpaceX befeuern soll.
Apropos Börsengang, lass uns nochmal über die Dividende sprechen. Gibt erstmal keinen, oder, für Anleger?
Nee, null. Wie sollte es auch? Es gibt ja auch keinen Gewinn. Warum sollte es eine Dividende geben? Aber das ist auch völlig egal. Amazon gab es auch jahrelang, ich weiß gar nicht, zahlen die jetzt eine Dividende inzwischen, aber Also Dividenden spielen da eher keine Rolle. OHB zum Beispiel, ich habe es ja genannt, diese deutsche Weltraumaktie, die zahlen schon eine kleine Dividende. Natürlich im Vergleich zum Börsenkurs jetzt ist die ganz, ganz gering. Wenn man es mal mit dem aktuellen Börsenkurs ins Verhältnis setzt, ist das, glaube ich, so ein Prozentsatz von 0,1%. Also wegen Dividenden kauft niemand eine Weltraumaktie.
Gut, wir haben ja schon öfter gesagt, wir geben keine Anlagetipps, aber wie schätzt du das jetzt ein, wenn das Ding Mitte Juni an den Start geht? Riesenhype, macht das Sinn, in so eine Aktie zu investieren, weil da einfach so viel Fundamentales hintersteckt? Oder ist das echt eine ganz große kleine Bubble sozusagen, die da entsteht und aufgepustet wird? Erstmal Finger von lassen und sich das angucken?
Wir geben keine Anlagetipps, völlig richtig. Ich sag nur, ich persönlich lasse meine Finger davon. Ich brauche nicht in solche vermeintlichen Raketen, die möglicherweise auch erstmal abgehen, wie ein Zäpfchen. Ich brauche mein Geld da nicht rein investieren, aber es machen viele andere. Und deswegen sage ich, okay, macht es ruhig und schaut dann mal am Ende, was bei rauskommt. Aber das ist wohl klar, nicht euer ganzes Geld in sowas investieren.
Aber vielleicht gibt uns ja die Entwicklung von Saudi Aramco einen kleinen Hinweis, wo es hingehen kann. Wie hat sich das denn entwickelt, nachdem das ja der größte Börsengang war und der Hype ja auch riesig?
Ja, natürlich, aber man muss sagen, das ist eine völlig andere Branche. Das ist eines Öl, richtig irdisch, ödisch Öl, und das andere geht in den Weltraum. Das ist was anderes. Der Ölpreis ist hin und her gegangen in den letzten Jahren, das wissen wir auch. Und die Aktie von Saudi Aramco ist eigentlich auch nur, ich habe mal hier einen Chart der letzten 6, 7 Jahre, sie geht auf und nieder und liegt jetzt ungefähr auf dem Niveau, wo sie auch Anfang der 20er Jahre war.
Dann sind wir mal gespannt, was Mitte Juni passiert. Fürs Erste, glaube ich, haben wir alle einen kleinen Überblick bekommen, was da geplant ist, warum das Ding so groß und wertvoll zu sein scheint und werden wird und warum Elon Musk das überhaupt macht. An der Stelle, Raimund, würde ich sagen, machen wir einen Strich drunter, oder?
So machen wir es. Und viel Spaß an euch da beim Investieren in die Weltraumtechnik und in Elon Musk. Ich bin echt gespannt, wie es ausgeht.
Und bei Fragen und Anregungen schreibt uns wie immer berichter@ntv.de oder @gmail.com.
Ja, und wir haben auch schon Fragen bekommen zu unserer letzten Folgen. Die sind gespeichert und wir werden sie in der nächsten Folge beantworten. Ciao, ciao, bis dahin.